Wir hören heute Vormittag auf das 17. Kapitel aus der Johannes-Offenbarung. Johannes schreibt, und es kam einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt, mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelstein und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir, warum wunderst du dich? Ich will dir sagen, das Geheimnis der Frau und des Tieres, das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt nicht, und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und wird in die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens, vom Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört. Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und es sind sieben Könige. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen. Und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in die Verdammnis. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht dem Tier. Die werden gegen das Lamm kämpfen. Und das Lamm wird sie überwinden. Denn es ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und die mit ihm sind, sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen. Und er sprach zu mir, die Wasser, die du gesehen hast, an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden sie ausplündern und entblößen und werden ihr Fleisch essen und werden sie mit Feuer verbrennen. Denn Gott hat's ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. Zum Gebet und Lied wollen wir aufstehen. Herr Jesus Christus, allmächtiger Gott, wenn wir diese Worte lesen, dann erinnern wir uns daran, dass du das so klar gesagt hast, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. So beten wir dich an als den Herrn der Geschichte, der vergangenen Geschichte, der gegenwärtigen und der zukünftigen. Und wir danken dir, dass du auch in unser Leben dein Fürchte dich nicht hineinsprichst und wir uns bei dem alles schon, was Zukunft ist, in der Gegenwart und der Vergangenheit ist, dass wir uns bei dir bergen dürfen, auch an diesem Morgen, mit dem ganz Großen und dem ganz Kleinen Persönlichen. Du bist es, der regiert. Du bist es, der die Macht hat. Und du bist es, der siegt. Dank sei dir dafür. Und jetzt danken wir dir, dass wir heute Morgen hier so zusammenkommen können. dass wir Gemeinschaft haben dürfen miteinander, mit dir und untereinander. Wir danken dir für das gemeinsame Singen, Beten, Hören deiner Worte. Und wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist, deine Worte in unsere Herzen, unsere Köpfe, unser Leben hineintransportiert werden. Wir bitten dich, dass deine Worte auch bei unseren Kindern, Jugendlichen ankommen. Wir bitten dich um Wirksamkeit von dir in unserer Mitte. Herr Jesus Christus, du siehst, in was für einer Welt wir leben. Und wir wünschen es uns so sehr, dass in unserer Welt, in der wir sind, auch in unserer ganz kleinen privaten Welt um uns herum, Menschen ihr Herz geöffnet bekommen für dich, für deine Wahrheit, deine Macht, deine Souveränität, deine Hingabe, deine Liebe, deine Barmherzigkeit. Bitte segne du auch unser Zusammensein heute Nachmittag und sei du auch dann wirksam in unserer Mitte. Wir bitten dich für unser Land, in dem wir leben, dass noch einmal ein Raum aufgeht für das Evangelium. Das wünschen wir uns so sehr. Und sei segnend, bewahrend bei denen, für die wir fürbittend einstehen dürfen, auch in unserem Land die Verantwortung tragen. Heute Morgen beten wir für dein Volk Israel. Du bist in Treue mit ihnen. Davon sind wir überzeugt und befehlen sie deiner Güte auch weiterhin an. Wir bitten dich für deine Gemeinde, wo auch immer in ganz anderen Umständen sie an diesem Tag sich sammelt oder sich eben nicht sammeln kann. Sei segnend, besonders bei denen, die in Bedrängnis und Not sind. Wir sind so froh, dass alles eingebunden ist bei dir, dem Allmächtigen. Und dass die Zukunft einen Namen trägt, deinen Namen, Herr Jesus, den Namen des Lammes. Anbetung sei dir. Amen.
Mit diesem Lied müssen wir unbedingt starten am Anfang dieser Predigt, um das noch einmal zu sehen, bevor wir uns diesem Text zuwenden. Wir werden sein wie die Träumenden. Das Fest beginnt. Wir freuen uns darauf, dass Offenbarung 17, 18, 19 nicht das letzte ist, sondern dass es ein Durchgang ist. Wir müssen noch einmal dahin durch. Ich habe heute Morgen zu meiner Frau gesagt beim Frühstück, ich werde wahrscheinlich nicht viel Neues sagen können. Über das hinaus, was wir schon alles gewusst haben, gelesen haben, gesagt haben, nicht nur wenig Neues, eigentlich gar nichts Neues. Ich habe keine neue Erkenntnis, keine neue Offenbarung über das hinaus, was wir hier sehen. Aber dass wir diesen Abschnitt lesen müssen, im Sinn behalten müssen als ein Wort Gottes, das in der zukünftigen Zeit immer wichtiger wird für uns, um unsere Spur zu halten, um weiterzugehen, um auszuhalten, um zu wissen, wir werden sein wie die Träumenden. Es ist ein sehr befremdliches Thema, auch dieses Thema Weltenbrand, wie ich es genannt habe, das hängt natürlich zusammen mit unseren Männern an diesem Wochenende. Die Männertage haben wir das Thema Spiel mit dem Feuer. Das ist ein sehr spezielles Spiel mit dem Feuer, was wir heute Morgen ein wenig anschauen wollen. Es brennt ja nicht nur in Offenbarung 17, 18, es brennt auch nicht erst jetzt an vielen Orten dieser Welt, sondern es brennt schon seit langem. Es brennt schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten, es brennt seit einer langen Zeit. Vieles haben wir nicht gesehen, manchmal taucht es auf, aber insgesamt haben wir manchmal den Eindruck, eigentlich geht es uns doch ganz gut, aber die Welt steht in Brand. Sie sind vielleicht hängen geblieben bei einigen Formulierungen und Namen, die wir gehört haben. Da ist die Hure Babylon, die uns sehr ausführlich beschrieben wird. Der Name des alten Babylon ist vermutlich ein symbolischer Name. Da müssen wir ein bisschen rätseln, was sich hinter diesem Namen verbergen könnte. Noch einmal taucht das Tier auf, das wir in Verbindung bringen mit dem Antichristen, der in der Endzeit noch einmal eine sehr, sehr große Rolle spielt. Was manche sehr beschäftigt ist, sind diese sieben Häupter, die sieben Berge, die sieben Könige mit den zehn Hörnern, also zehn andere kleinere Könige, wo man jetzt natürlich sehr drüber rätseln kann, wer das ist. Fünf sind gefallen, einer ist da, der andere ist noch nicht gekommen und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. Und nun könnten wir uns auf die Suche machen innerhalb der Geschichte, in welche Konstellation hinein das wohl passen könnte. Und es gibt immer irgendwelche, dann werden die römischen Kaiser aufgezählt, Und dann merkt man, das ist ein bisschen holprig, dann werden die ersten drei schon mal gestrichen, einige werden ausgelassen und dann passt es. Hat man den Eindruck, ja, wir haben es so halbwegs erfasst, so könnte es sein. Und dann merken wir wieder, das funktioniert alles so auch nicht. Auch die Frage, welche Stadt ist hier gemeint mit Babylon? Wer sind die sieben Könige? Vorschläge gab und gibt es genug. Die Hure Babylon ist selbstverständlich Rom, die Stadt der sieben Hügel, sagen die einen. Die anderen sagen, das sind die römischen Kaiser oder das wieder erstandene römische Reich oder gleich die Europäische Union oder die Vereinten Nationen oder die römisch-katholische Kirche oder die abgefallenen Kirchen, wo man nicht genau weiß, welche der Kirchen ist jetzt am meisten abgefallen. Das ist ja alles ganz schwer zu lösen. Es könnte auch Jerusalem sein. Da wird's ein bisschen gruselig für uns. Das mit Jerusalem zu verbinden, ist für uns schwer. Das Volk Israel in seiner letzten Ausprägung, bevor Jesus kommt. Und es gibt noch viele, viele andere Vorschläge, was wir dahinter zu verstehen hätten oder haben. Und wir werden auch heute Morgen nicht die letzten Erklärungen dafür finden. Wir werden nicht alle Fragen beantworten können, sondern können uns so langsam annähern an dieses sonderbare Bild, das uns Johannes hier vermittelt hat. Es tröstet uns vielleicht, dass auch der Apostel Johannes nicht klüger ist als wir, sondern dann sagen muss, dass er eine Erklärung braucht. Und ich wunderte mich sehr. Und das wundert uns nun wieder, dass Johannes sich wundert. Er hat es doch geschrieben, er müsste es doch eigentlich wissen. Er brachte mich im Geist in die Wüste. Ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen. Das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll von Gräuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und ich sah die Frau betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Eigentlich ist alles relativ klar. Und ich wunderte mich sehr. Fügt Johannes dann an, warum wunderst du dich? Wird er gefragt. Ich will es dir erklären. Aber dass wir ein wenig das anschauen, da ist nicht von irgendeiner Frau die Rede, nicht von irgendeinem Ehebruch, wo jemand ertappt worden ist. Wir wissen natürlich, dass es bei dieser Metapher, bei diesem Symbol, bei dieser Formulierung von einer Frau nicht um irgendeine Frau geht, auch nicht um die Gemeinde Jesu. Manche würden sofort sagen, das ist die Kirche, die Braut. In der Bibel, in der Prophetie des Alten Testamentes steht die Frau in ihren verschiedenen Zuschreibungen fast ausschließlich, fast mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, fast ausschließlich für das Volk Israel, für sein Volk. Sein Volk Israel ist das Weib, die Braut, die Verlobte, die Geliebte, die Mutter, die Verlassene, die Verstoßene, die Witwe, die Untreue, die Ehebrecherin und dann auch tatsächlich an einigen Stellen sehr deutlich als die Hure benannt. Sie ist die, hier ist die Rede von der Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Da würden wir jetzt schon nicht besagen, das kann nur Israel sein oder das müssten wir damit in Verbindung bringen. Denn hier geht es nicht nur um ein Volk, um einen großen Irrtum, um eine Figur, die als Hure beschrieben wird, sondern hier geht es um die Mutter aller Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Und wir werden uns hüten, diesen Namen voreilig auf Jerusalem, auf Israel zu beziehen oder auf das Judentum, was ja auch schon viele versucht haben. Zunächst heißt einmal, auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name und dieser Name ist ein Geheimnis. Wir wissen es nicht, auch Johannes wusste es nicht, auch Johannes versteht nicht, was mit diesem Namen gemeint war oder gemeint ist, sondern es war für ihn rätselhaft. Es ist ein Geheimnis. Es wäre für Johannes ein leichtes gewesen zu sagen, das ist selbstverständlich, mein verstocktes, ungläubiges, ungehorsames Volk Israel hätte er tun können. Und kaum jemand würde ihm widersprechen. Er hätte genauso sagen können, das ist natürlich das ganze römische Reich, das sich da vor uns aufbaut, die römischen Kaiser in ihrer Folge. Das alles ist die Hurerei in Person. Macht er aber nicht. Auch für ihn ist es nach wie vor ein Rätsel. Er kann das nicht einfach zuordnen. Er wusste etwas von diesen Zuschreibungen, von der Frau, der Braut, der Witwe, der Untreuen, auch von der Hure. Kannte die scharfen Urteile auch über sein Volk und über Jerusalem. Da wird es ja manchmal sogar sehr deutlich genannt. Jesaja 1, Vers 21 haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zu Hure geworden ist? Sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin. Nun aber Mörder. Also es gibt es schon auch im Alten Testament in der Prophetie, dass Jerusalem, die Stadt, seine Stadt als eine Hure benannt wird. Oder die Formulierung in Hosea 2, das abtrünnige Volk Israel, auch im Buch Ezekiel, da kann man es nachlesen. Also Hosea 2 würde ich empfehlen, das noch einmal nachzulesen, weil das da in einer Prägnanz beschrieben wird, was für scharfe Formulierungen es da gibt über sein Volk. Und trotzdem sehen wir, dass Johannes das nicht so bezogen hat, nicht so gemeint hat. Und wenn wir den Evangelisten, den Apostel Johannes sehen, dann dürfen wir auch immer sehen, dass ja Johannes ganz anders formuliert und schreibt als die anderen Evangelisten, der Evangelist Matthäus natürlich für sein Volk, vollgestopft mit biblischen Zitaten aus dem Alten Testament, aus dem Gesetz, dass Johannes eher, so könnte man sagen, der, das wäre meine Formulierung, der Philosoph war unter den Aposteln, ein universaler Geist, der das auch in seinen Formulierungen sehr deutlich schreibt. Im Johannesevangelium geht es von Anfang an um etwas Größeres, um etwas ganz Großes, um viel mehr als nur um sein Volk Israel. Seine Formulierungen machen das deutlich, dass es also nicht um sein Volk Israel allein geht, auch nicht um dieses lästige Rom mit seinen Regenten und seinen Systemen. Wir sehen im Johannesevangelium, dass es ihm immer um viel Größeres geht. Johannes 1 fängt es gleich damit an, wenn es von Jesus spricht, das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet. Da würden wir erwarten, dass es Israel erleuchtet. Jedenfalls ein paar in Israel, aber dass alle Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist Johannes 1. Es geht um die Welt, die er da vor sich sieht. Jesus kommt in seine Welt, die durch ihn geschaffen ist. Alles ist durch ihn geschaffen. Die Fortsetzung kommt nach einigen Einfügungen in Johannes 3, Vers 16 folgende. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das ist sozusagen die Grundlinie, das Fundament von Johannes, auf dem wir jetzt auch diese Formulierung aus der Johannes-Offenbarung einordnen müssten. Babylon ist nicht selbstverständlich Rom. Babylon ist nicht selbstverständlich Jerusalem. Babylon ist nicht selbstverständlich die katholische Kirche, weil die ihr Zentrum nun einmal in Rom hatte. Die Katholiken würden sagen, Babylon, das ist Byzanz, Konstantinopel, Istanbul. Da, wo das große Schisma der Kirche, die erste große Trennung geschah, die orthodoxe Kirche entstand. Also jeder hat irgendwie seine Perspektive, wie er das jetzt zuordnen will und meint, das müsste so richtig sein. Babylon ist nicht irgendeine Hure, sondern Babylon ist die Mutter aller Hurerei. Und das meint, das könnten wir jetzt ganz pauschal sagen, alles, was die Finsternis mehr liebt als das Licht. wird hier gebündelt in dieser Gestalt dieser Hure. Alles, was die Finsternis mehr liebt als das Licht. Heute ist es noch irgendwie nebulös, unscharf, unklar, wabert über diese Welt, wabert durch die Medien, aber noch nicht so deutlich erkennbar. Hier wird es nun erkennbar, das, was nicht zum Licht gehört, wird sich am Ende gewissermaßen kumulieren in dieser Gestalt, in dieser Figur, dieser Hure. Da bündelt sich alles, alles, was nicht unter diesem Wort steht. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, wird am Ende unter diesem Wort, unter diesem Urteil stehen. Das ist ebenfalls Johannes, der das so deutlich formuliert hat. Worte von Jesus. Alles, was nicht in Jesus ist, wird am Ende in dieser Figur dieser Hure verbunden sein und mit dieser Hure tatsächlich auch untergehen. Das ist der Sinn dieser Formulierung. Als erstes fielen mir zu diesem Stichwort der Hurerei wieder einige Formulierungen ein, die wir in einem ganz anderen Buch finden. Es gibt auch in Evangelien manche Ansätze, wo es um Ehebruch und um Ähnliches geht. Aber ein Buch, in dem wir sehr deutlich immer wieder das Problem von Hurerei, von Ehebruch, von Fremdgehen finden, ist tatsächlich das Buch der Sprüche Salomos. Das wissen Sie zum Teil jedenfalls, dass ich dieses Buch sehr liebe, mit vielen anderen zusammen. Und da taucht ja diese Problematik immer wieder sehr deutlich auf. Leider wird dieses Buch der Sprüche Salomos von vielen gar nicht ernst genommen. Manche würden sogar sagen, das hat irgendwie auf Umwegen seinen Weg in die Bibel gefunden. Eigentlich gehört es da gar nicht hin. Das ist so ein Buch voller Sprüche, eben heißt ja auch Sprüche, aber so diese moralischen Sprüche, ich habe früher immer gesagt, diese Oma-Sprüche, meine Oma, die hatte immer so Sprüche drauf, wo ich gedacht habe, lass es doch endlich mal. Ja, und dann habe ich später gemerkt, ich brauche diese Sprüche selber. Dass man das nicht verwechseln darf, das, was wir in den Sprüchen finden, hat nichts mit Moral zu tun, das sind keine Benimmregeln, das ist kein Knigge der alten Zeit im Alten Testament. Wenn manche sagen, wozu braucht man das? Wir haben ja eine lange Auslegungsreihe vor einigen Jahren gehabt und da kamen tatsächlich einige, die gesagt haben, was soll das denn? Die Sprüche in der Bibelstunde, das braucht doch kein Mensch. Wir brauchen das dringend. Diese Formulierungen, das ist nicht der erhobene Zeigefinger, der uns da etwas vor Augen führt, was man nicht tun darf. Aber wir haben da geniale Formulierungen, Sprüche 2, Vers 16 folgender. Achte darauf, dass du nicht geratest an die Frau eines anderen, an eine Fremde, die glatte Worte gibt und verlässt den Gefährten ihrer Jugend und vergisst den Bund ihres Gottes. Da sind schon so viele Stichworte verbunden miteinander, worum es eigentlich geht, nämlich ihn zu verlassen. Es geht nicht um irgendeine Frau, nicht um irgendeinen Ehebruch. Es geht darum, ihn zu verlassen und den Bund mit diesem Gott zu verlassen. Oder Kapitel 5, da wird es noch ein bisschen deutlicher. Die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl. Hernach aber ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich, dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst. Sie können das ganze 7. Kapitel der Sprüche lesen, da haben Sie noch einmal eine umfassende Beschreibung. Oder Kapitel 11, da wird es schon ein bisschen, fast ein bisschen witzig. Zumindest diese Formulierungen erwecken irgendwie den Eindruck, als wären das so ein bisschen so sarkastische Sprüche mit ein bisschen Humor, ein bisschen Witz. Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase. Wenn man auf diesem Niveau, das wir gerade empfinden, das Buch der Sprüche einordnen wollte, wären wir verloren mit diesem Buch. Das hat nichts mit Humor zu tun, sondern das ist die ganze Dramatik und Tragödie, die wir in unserer Zeit, in unserer Geschichte auch erleben. Auch wenn es lustig klingt, es sind keine lustigen Sprüche. Und wir sollten nicht übersehen, dass es in den Sprüchen überhaupt nie um moralische Fragen geht, auch wenn es den Anschein hat. Es geht immer um die Frage nach Wahrheit und Weisheit. nach Gesetz, nach Ordnungen, nach Regeln, nach Eindeutigkeit, immer um die Frage nach der Ewigkeit. Wo kommst du am Ende deines Lebens an? Das ist die zentrale Frage. Wie kann ein junger Mann, das ist jetzt eine andere Formulierung, ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Wie kommen wir am Ende unseres Lebens an? Kommen wir überhaupt da an, wo wir ankommen möchten, wo wir ankommen sollten? Was hält diese Welt zusammen? Und wie komme ich dadurch in dieser verwirrenden Zeit? Die Hure steht immer für die Macht der Verführung. Da geht es nicht um Ehe und Ehebruch und solche Dinge, sondern es geht auf einer ganz anderen Ebene um viel tiefere Dinge. Es geht um die Macht der Verführung, die in diesem Bild zum Ausdruck kommt, um die Macht der Sinnlichkeit, um die Macht der Fantasie, die sich ja von uns kaum zügeln lässt. Wenn die Fantasie einmal einsetzt in unseren Gedanken, je nachdem, womit wir uns in unseren Gedanken beschäftigt haben, dann bekommt die Fantasie eine ungeheure Macht in unserem Denken, Fühlen, auch in unseren Entscheidungen, in unserem Verhalten. Die Macht der Fantasie, die Macht der Faszination. Faszination, das habe ich schon häufig gesagt, ist ja dasselbe Wort wie für Faschismus, das ist dasselbe Wort, und für Fessel, das ist auch dasselbe Wort. Beides abgeleitet von der Faszination. Und das zu verstehen, dass Faszination nicht einfach nur etwas ist, was ästhetisch oder sonst irgendwie besonders schön ist, sondern etwas, was uns wirklich auch bindet, wo wir gefangen sind, nicht gefangen von irgendwas, von irgendwem, sondern von dem gefangen sind, was sich in unseren Gehirnen, in unseren Herzen eingenistet hat. Vernetzt, haben wir gestern gesagt bei den Männertagen, dieses massive Netz, das da sich in uns angelegt hat, eine geistige Welt, eine geistliche, religiöse Umgebung, ein Universum, das wir selber kaum durchschauen können. Und dieses Universum ist auch in uns, ist auch in uns. Diese gewaltige, große Welt, die wir selber kaum noch durchschauen. Und darum ist dieses Wort im Johannesevangelium so wichtig, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er ist der einzige Weg. Und das gilt absolut durch mich. Ich formuliere das ja gerne auch umgekehrt, also positiv. Durch mich kommt jeder zum Vater. Das ist derselbe Satz, nur anders formuliert. Durch mich kommt jeder zum Vater, wenn er kommt. Wenn er kommt. Aber ohne mich kommt niemand zum Vater. Da kann man uns vorwerfen, wir seien intolerant, wir seien in diesem Wahn, allein selig machen zu sein. Nein, sind wir nicht. Ohne ihn kommt niemand zum Vater. Und die Sprüche machen das deutlich, dass es kein Schicksal ist, sondern eine ganze Folge von Entscheidungen aufgrund von einer klaren Erkenntnis. Und wir sehen das natürlich auch noch einmal, dass es uns sehr verwundern müsste, dass ja dieses Buch der Sprüche von einem sehr klugen Mann formuliert worden ist, verfasst worden ist, ganz ausdrücklich, nämlich Salomo. Und dass es von Salomo heißt, es gibt keinen, der weiser war als er. Ein hochintelligenter, sehr, sehr kluger Mann, der diese Sprüche geschrieben, formuliert hat, geleitet vom Heiligen Geist, gar keine Frage. Und dass derselbe Salomo, der diese Sprüche formuliert hat, so vieles für uns auch aufgeschrieben und deutlich gemacht hat, ausgerechnet Salomo, dem niemand gleich kam in seiner Weisheit, ausgerechnet er das Problem der Verführung auf der einen Seite so deutlich beschreibt und am Ende in genau diese Falle hineingelaufen ist. In einer unglaublichen Art und Weise. Da ist die Rede davon, dass er 700 Frauen und 300 Nebenfrauen hatte. Ist ja vollkommen irre. Also ich habe jetzt heute noch nicht den Überblick, wie viele wir hier sind, aber ich weiß, dass wir uns schon seit vielen Jahren kennen und trotzdem wüsste ich jetzt nicht, wie sie heißen alle. Und ich vermute, dass Salomo auch jedes Mal fragen musste, wie heißt du nochmal? wir sind zwar verheiratet, aber ich weiß nicht, wie du heißt und wer du bist und wo du wohnst und woher du kommst. Das ist ja vollkommen irre, was hier beschrieben wird. Es geht ja nicht darum, dass hier ein Mann ist, der seine Fassung verloren hat, der irgendwie vollkommen durchgedreht wäre in seinem Wahn als König. Es geht darum zu sehen, dass diese 1000 Frauen das ganze Potenzial und die ganze Macht verschiedener Verführungen darstellt. Es geht nicht nur um Sexualität, es geht um Macht. Es geht um Macht, es geht um Bedeutung, es geht um den Glanz in seinem Haus. Und diese Verführung hat immer einen dämonischen Charakter. Dass auch ein Mann wie Salomo, der über allem zu stehen scheint, in seiner Weisheit, mit seiner Intelligenz, mit seiner Klugheit, mit seinem menschlichen Wissen und Können nicht weiterkommt als wir alle, sondern in derselben Falle gelandet ist wie viele andere. Und das hat mit dieser Verführung und diesem dämonischen Charakter zu tun, der ja uns nicht neu ist, weder aus den Sprüchen Salomos noch aus der Offenbarung, sondern ganz, ganz nüchtern und solide schon beschrieben wird in Epheser 6. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und viele würden dann sagen, ich sehe aber keine bösen Geister. Das ist das Fiese daran, dass man sie nicht erkennt, dass sie nicht so sichtbar sind, sondern die in dieser Finsternis herrschen mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und diese Formulierungen haben wir ernst zu nehmen, wenn wir fragen, was sind denn die Geister unter dem Himmel? Sie sind allemal unreine Geister. Sie sind Lügengeister, sie sind Finsternisgeister. Sie sind Geister, so haben wir es in Offenbarung 16 gelesen, sie sind Geister von Teufeln. Da haben wir die Qualität. Aber sie stellen sich natürlich nicht so dar, sondern sie stellen sich dar in einem strahlenden Licht, wunderschön anzusehen. Was sind Geister? Wir haben über diese Frage schon einige Male nachgedacht. Geister sind nicht das, was man so in irgendwelchen komischen Erzählungen von Geistern weiß, sondern Geister, das ist die ganze geistige Welt, die uns umgibt, die geistigen Prozesse, die geistigen Vorgänge, die geistigen Ideen und Gedanken. Wir könnten sagen, das ganze Universum an Ideen und Gedanken, von dem wir umgeben sind. Aber nicht nur Theorien und Gedanken von irgendjemandem, sondern es ist die Gedankenwelt aus einer dämonischen Welt, aus einer teuflischen Welt. Das haben wir schon manchmal gesehen, wenn wir gedacht haben, wir haben da eine gute Idee oder irgendjemand kommt da mit einer guten Idee. Wir haben keine Ideen, sondern die Ideen haben uns. Und das wird hier noch einmal besonders deutlich. Die Idee ist plötzlich da und wir wissen am Anfang noch nicht, woher sie eigentlich kommt. Manche Ideen sind gut, manche Ideen sind auch zutiefst geistlich. Und trotzdem sagt Paulus so deutlich, prüft alles, prüft die Geister. Es ist nicht alles gut, was gut aussieht, sondern schaut genau hin und unterscheidet die Geister. Es ist nicht ganz leicht, weil alles so gut aussieht. Diese faszinierenden geistigen Welten, die uns umgeben und die manchmal so harmlos und so interessant oder auch faszinierend aussehen. Wenn wir an die Geisteswissenschaften denken, ich weiß, es ist für manche ein schwieriges Feld und fühlen sich ein bisschen auf den Schlips getreten, aber die Geisteswissenschaften beschäftigen sich ja mit den geistigen Welten. Und die Geisteswissenschaften wissen manchmal selber nicht so genau, mit welchen geistigen Welten sie sich da beschäftigen, was das für geistige Welten sind. Sie können zwar geistige Prozesse beschreiben, das, was so diese Welt prägt, was da an Ideen und Gedanken alles schon vor uns war und in dieser Zeit ist und noch alles kommen wird, aber woher diese geistigen Welten kommen, das wird da nicht immer klar. In der Philosophie, in der Psychologie, in der Pädagogik, wir haben in den letzten Tagen vieles darüber gehört und gesehen, der Humanismus, der den Menschen in die Mitte stellt und für gut hält und damit die ganze Bibel eigentlich vom Tisch fegt und sagt, es ist alles ein Irrtum, von Sünde nichts weiß oder die Sünde für harmlos hält oder die Sünde nur für etwas, was andere Leute tun, aber nicht uns betrifft. Da hätten wir leichtes Spiel. Da können wir sagen, da können wir mithalten. So böse sind wir auch nicht. Aber wir sind gefangen in diesem Netz, das um uns herum zumindest ist. Und wir merken das sehr deutlich, wie es Streit gibt in den Wissenschaften, Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften. Kunst und Kultur spielt da eine ganz große Rolle. Das merken wir noch viel deutlicher, wie das hineinschwappt in unser Leben hinein, über Kunst, Kultur, über Filme, über Kinos, über all die Produktionen, die da sind, auch über die Musik. Es hat alles einen ungeheuren Einfluss auf die geistigen Trends, in denen wir leben. Das Internet natürlich mit all seinen Ausprägungen und mit all dem, was da erst noch kommt. Das fängt, also wir haben ja gedacht, wir haben schon so vieles jetzt verstanden und leben damit. Und jetzt merken wir langsam, die Experten sagen, das fängt ja gerade erst an mit IT und mit all dem, was da noch möglich wäre. Und wir merken langsam, wir verlieren die Kontrolle. Wir wissen nicht mehr genau, ob wir am Ende noch bestimmen, was die IT zu tun hat oder ob die IT die Führung übernimmt in unserem Leben. Das ist ein ziemlich großes Risiko. Und wir werden pausenlos schon jetzt manipuliert und merken das kaum. Von wem oder von was? Von so vielen Ideen, die da herumschwappen und in unser Leben hineindringen, die wir alle gar nicht mehr durchschauen können und überblicken können. Aber die Ideen, die sind da und sie greifen nach uns und sie imponieren uns und sie faszinieren uns. Wir kommen mit dem Prüfen der Geister gar nicht hinterher. Das ist ein riesengroßes Problem. Und es wird in Zukunft noch mehr zunehmen. Auch in der Politik, Gesellschaftswissenschaften sehen wir das, die ganz, ganz großen Ideen, wo Menschen gedacht haben, jetzt verändern wir die Welt. Der Kommunismus, Sozialismus, Nationalsozialismus und immer neue Geschichten, die da entstehen. Immer denken wir, jetzt haben wir den Stein der Weisen gefunden, jetzt geht's richtig los und jetzt finden wir auch zu einer richtig guten Welt. Die Religionen, die ja nicht aus Bosheit entstanden sind, sondern manchmal sogar mit einem guten Gedanken. Der Islam ist so entstanden, weil Mohammed das verstanden hat. Dieses Chaos der Religionen. Da sind die Juden, da sind die Christen, da sind jüdische Sekten, christliche Sekten. Da ist ein Durcheinander. Und wir versuchen jetzt einmal, die ursprüngliche Religion, die Wahrheit wiederherzustellen. Und kamen dann auf seinen Koran und dachte, jetzt haben wir es. Ja, wir haben nur eine weitere Form von Formulierungen. Manches ist ähnlich wie im Alten Testament und manches ist ganz anders. Auch entstanden aus einer eigentlich ganz guten Idee, aber am Ende doch nicht gut geworden. In unserer heutigen Zeit viele Gedanken und Ideen, gegen die wir nicht mehr ankommen. Ideen, wo wir merken, was für eine Energie dahinter steckt. Auch mit Vernunft nicht dagegenhalten zu können. Wir können zwar formulieren, wir können sagen, woran wir glauben und wir dürfen und wir müssen sagen, woran glauben wir denn, aber wir werden manche Ideen nicht mehr zurückdrängen können, sondern werden das nur sozusagen beobachten, wie Zuschauer verwundert oder verwirrt oder entsetzt daneben stehen und können nur sagen, das ist der Lauf der Dinge und den werden wir nicht mehr aufhalten, nicht mehr zurückdrehen. Die ganze Frage nach Ehe und Familie und nach Ordnungen, wir haben das in diesen Tagen tatsächlich mit einem Entsetzen gelesen, dass in Berlin jetzt die erste Pfarrerin 4 Männer getraut hat. Also nicht 2 Männer mit 2 Männern und 2 andere Männer, sondern 4 Männer. 4 Männer, die zusammenleben wollen, wie in einer Ehe. Und da sei so viel Liebe drin gewesen, hat sie gesagt. Und das war vorhersehbar. Das war vorhersehbar, dass wir wieder nur einen Zwischenschritt haben, dass der nächste Schritt kommt mit Polygamie, mit Polyamorie, also ein Mann mit 2, 3 Frauen oder eine Frau mit 3 Männern. Alles wird möglich. Wo hier etwas aufgehoben wird, die Verwirrung nimmt deutlich zu. Die ganzen Ordnungen Gottes, wo man sich noch fragen muss, darf man das noch laut sagen, was wir da glauben und was wir auch leben? Dann könnte man sagen, macht doch, was ihr wollt. Ist nicht mein Problem. Aber dann die Millionen von Kindern, die abgetrieben werden. Millionen. 100.000 pro Jahr in unserem Land, Millionen weltweit, an der Spitze Südafrika und Israel. Und wir auch nicht so weit davon entfernt. Millionen. Wenn man das einmal sehen könnte, die Zahl, die da vor unseren Augen stehen müsste, dann würden wir vielleicht viel mehr Verständnis haben für diese Formulierung in Offenbarung 18 und folgende. Woher kommt die Macht dieser Ideen? Das ist für mich immer wieder das große Rätsel. Und wir können nur sagen, dahinter stecken zutiefst dämonische Strukturen. Ganz tiefe, das sind nicht Menschen, die irgendwelche Ideen haben, sondern das sind Menschen, die von Ideen überwältigt werden, aber das für ihre Ideen natürlich halten. Ein dämonischer Geist, dämonische Kräfte, dämonische Zielstrebigkeit, ein dämonischer Wille, der dahinter steckt, den wir auch nicht aufhalten können. Der Geist der Lüge oder mit den Sprüchen gesagt, das ist die Frau des Fremden, die andere Frau. Nicht die Wahrheit, nicht die Weisheit, nicht sein Wort und das, was er uns gegeben hat, sondern die andere Frau. Und viele wollen ja unbedingt die andere Frau. Andere wollen unbedingt ein anderes Leben. Und das ist nie harmlos, dass wir mit unserem Leben an der Wahrheit hängen wollen, an dieser Weisheit, an diesem Wort unseres Gottes. Daran hängt das Leben unserer Kinder, unserer Gemeinde. Alles ist damit verbunden, dass wir wissen, wohin wir gehören. Dass wir das klären, dass wir wissen, das ist kein Schicksal, woran wir uns binden. Auch in den kleinen Dingen, mit unserer Fantasie, mit unseren Beschäftigungen, mit unseren Medien, könnte ich jetzt sagen. Woran hängen wir uns? Womit belasten wir uns? Woran binden wir uns? Oder wovon lassen wir uns binden? Und darum gilt in dieser Zeit umso mehr, da wo uns sagen, andere Leute vielleicht sagen würden, ihr seid ein bisschen zu streng mit den Leuten und mit euch selber, ihr dürft nicht so sehr an diesem Wort festhalten. Da würde ich sagen, lieber ein bisschen zu stramm an diesem Wort, lieber ein bisschen zu nah, wenn es das überhaupt gibt. Aber unbedingt so nah wie möglich an diesem Wort zu bleiben. Nennt mich gesetzlich, nennt mich kleinkariert oder sonst irgendwie, aber in dieser Zeit sich in einen schwammigen Bereich zu begeben, das ist ein hohes Risiko. Lieber viel, viel näher ran an dieser Wahrheit oder wie wir es mit unserem Thema gesagt haben, nämlich brennend für Jesus, brennend für die Wahrheit, brennend im Heiligen Geist, all in for Jesus, war unser Unterthema. Alles für Jesus, alles durch Jesus, alles in Jesus. Wir wollen unterscheiden lernen, wer eine Freundin, das sind wieder die Formulierungen der Sprüche, wer zu meinen Freundinnen gehört, da würden ganz sicher die Gebote dazu gehören, vieles aus den Psalmen, aus den Propheten, das sind meine Freundinnen, an denen ich mich auch halten darf, meine Schwester und wer die Frau des Fremden ist und mich weit davon distanzieren. Die Geister unterscheiden lernen, nennt das das Neue Testament. Was gehört in mein Leben hinein und was nicht? Was ist göttlich und was ist wieder göttlich? Was ist geistlich und vom Geist und was ist nicht geistlich? Was entspricht dem Geheimnis der Schrift und was steht dagegen? Prüfet alles und bewahrt das Gute. Ganz einfach formuliert, behalte meine Gebote, so wirst du leben. Da geht es nicht um 10 Gebote allein, nicht um moralische Anweisungen oder um Ordnungen, die wir um der Ordnungen willen einzuhalten haben, sondern es geht immer um das, was zum Leben führt und bis in die Ewigkeit hineinträgt, was nicht zum Verderben führt. Und wenn Paulus dann schreibt in Kolosser 2, ich will euch wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe. Und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt, damit ihre Herzen stabil werden. Es geht nicht darum, dass wir so vor uns hin wachsen und blühen und irgendwie besonders wie die geistlichen Supermännchen darum schwirren, sondern dass wir stabil werden in unseren Herzen, zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da haben wir jetzt diesen Punkt. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. An ihm haben wir zu messen. Die vielen Ideen, Gedanken und was uns da so umgibt und umschwirrt und umwabert, alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen allein in Jesus. All in Jesus. All in for Jesus. Im Geheimnis und in der Person von Jesus. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das zu verstehen. Zu verstehen, was wir in Jesus haben, welche Bedeutung, welche Funktion er hat. Nicht nur der Jesus, der Mensch geworden ist, am Kreuz gestorben ist, sondern der Mensch, der von Ewigkeit war und in Ewigkeit ist. Und wir noch einmal vor ihm sein werden. Und verstehen, dass es zur Erkenntnis der Wahrheit nur durch ihn hindurch geht. Er ist die Tür, er ist das Licht, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn. Wer sich verführen lässt von der Frau, dem Hurengewand, von dem Geist des Unglaubens, des Ungehorsams, dem Geist, wenn Sie so wollen, des Exotischen und Modernen, da gibt es jetzt eine Formulierung, der ist wie ein Stier, der sich auf seinem Weg freiwillig zur Schlachtbank führen lässt. Und wir haben den Eindruck, da taucht das Tier wieder auf, diese starke Gestalt, so ein Stiernacken, kaum zu bändigen. Und wir fragen, wer hat dich eigentlich geritten? Wir sagen das so oft, wer hat dich eigentlich geritten, was du da machst? Das ist diese faszinierende Gestalt, von der wir gesehen haben, bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, aber voll von Greuel und Unreinheit ihrer Hurerei. Das greift jetzt und jetzt schnappt die Falle zu. Und noch einmal die Mahnung in Sprüche 7, Vers 24 folgender: So hört nun auf mich, meine Söhne, und merkt auf die Rede meines Mundes, lass dein Herz nicht abweichen auf ihren Weg und irre nicht ab auf ihre Bahn. Es geht nicht um irgendwelche moralische Formulierungen. Nicht um den erhobenen Zeigefinger, was machst du da wieder, wo bist du jetzt wieder unterwegs, was denkst du da, was macht deine Fantasie mit dir, sondern diese hintergründige, tiefgründige, abgründige Sicht noch einmal zu haben, wohin das führt. Und sich umso mehr an die personifizierte Wahrheit und Weisheit und Erkenntnis zu halten, er ist der Weg zum Leben. Und sich abzuwenden von der Frau des anderen, von diesem geistigen Universum, von dem wir permanent umgeben sind und manchmal auch erfasst werden, hoffentlich nie erfüllt sind. Und immer rechtzeitig die Distanz wiederfinden, herauszufinden, hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Das ist eine schöne Formulierung. Ja, wenn da was ins Auge gelangt, das merken wir schon. Das ist das Empfindlichste, was wir kennen. Hüte meine Weisung wie deinen Augapfel. Binde sie an deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Babylon ist alles, was nicht Jesus ist. Babylon ist alles, was nicht in Jesus ist. Und am Ende aller Gerichte wird Babylon fallen, mit allem, was zu Babylon gehört. Und das ist sehr eindeutig. Wer nicht in Jesus ist, der lebt in dieser verkehrten, finsteren Welt. Mit dieser Hure Babylon verbunden zu sein, mit dieser Hure Babylon in den Abgrund zu gehen, das große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Ich habe natürlich danach gefragt und geschaut, gibt es so eine Beschreibung von dem, was hier am Ende der Offenbarung zu finden ist. Und wir haben gestern bei den Männern, aber ich habe schon vorher diesen Text gehabt, der für mich eine klassische Beschreibung dafür ist, was hier eigentlich geschieht oder geschehen müsste. Nämlich eine bildhafte Beschreibung für diese geistige, mentale und dämonische Problematik und für die Macht, die das in einem Leben haben kann und hat. Und da landen wir bei Markus 5 von Vers 1 an, eine faszinierende Beschreibung. Und sie kamen ans andere Ufer des Sees in die Gegend der Gerasener, und als er aus dem Boot trat, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Oh, das klingt noch ganz harmlos. Mit einem unreinen Geist, heißt es hier. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen, hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Als er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder und schrie laut: Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes, des Allerhöchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn er hatte zu ihm gesagt: Fahre aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn: Wie heißt du? Und er sprach: Legion heiße ich. Denn wir sind viele. Und er bat Jesus sehr, dass er sie nicht aus der Gegend vertreibe. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die unreinen Geister baten ihn und sprachen: Lass uns in die Säue fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die unreinen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürmte den Abhang hinunter in den See, etwa 2000, und sie ersoffen im See. Sie kennen die Geschichte von Martin Luther, der dem hinzugefügt hat: In Rom seien sie alle wieder an Land gekrochen. Das ist natürlich der Gedanke eines großen Reformators, der das in seiner Zeit nicht anders sehen konnte. Ich würde dem, und ich glaube, er würde dem heute auch widersprechen, dass man das so nicht sagen darf und sagen kann, zumal die Verbindung zu Rom an dieser Stelle nicht wirklich physisch vorhanden ist. Das ist auch ganz wichtig zu sehen, aber dass natürlich diese Dämonen, diese Geister überall an Land gekrochen sind, dass sie überall gegenwärtig sind, vorhanden sind. Und dass es deswegen umso wichtiger ist, der Schluss von dieser schönen, na, nicht so schönen Geschichte, aber dann wird sie doch noch anders, wenn es heißt: Und er saß vernünftig und gut gekleidet unter ihnen. Alle staunten, das ganze Dorf kommt zusammen und sieht diesen Menschen, der da jahrelang in diesen Grabhöhlen gehaust hat, und sieht einen vernünftigen Menschen und einen wohlgekleideten, ganz normalen Menschen. Und wir sehen nicht nur diese Dämonie dieser Gedanken und Dämonen und Wirklichkeiten, sondern wir sehen vor allem das andere, nämlich die Macht des Lammes. Die Macht des Lammes, von dem es heißt: Das Lamm wird sie überwinden, denn er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Und dass wir heute schon sagen dürfen: In uns ist schon alles überwunden. Bei uns ist das nicht mehr die Frage, gehören wir zu der einen oder zu der anderen Welt, wenn wir diese Frage einmal geklärt haben. Nämlich, wenn ich sagen kann: All in Jesus. Alles in Jesus. In ihm habe ich alles. Ohne ihn habe ich nichts. Und am Ende wird sich zeigen, wie es in meinem Leben aussieht. Aber dass ich das heute entscheiden darf, zu welcher Welt will ich gehören, dass ich heute schon so mitsingen kann: Wir werden sein wie die Träumenden. Es ist ein schwerer Durchgang, es ist ein schwerer Weg, aber es ist nicht unser Weg. Wir werden sein wie die Träumenden. Und das wollen wir im Auge behalten, dass das für uns schon Vergangenheit ist, wenn wir in Jesus sind. Und wenn das für irgendjemanden unter uns noch nicht geklärt ist, noch nicht wahr ist, dann laden wir ganz, ganz herzlich ein: Kläre diese Frage. Noch sieht es alles relativ harmlos aus. Am Ende wird es nicht mehr harmlos sein. Dann heißt es entweder oder. Ich gehöre zu Jesus. Ich bin an ihn gebunden. Ich bin von ihm und von seinem Geist erfüllt. Nicht, weil ich besser wäre als andere, sondern weil er sich an mich gebunden hat aus Gnaden. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, und für die meisten von uns ist das die eine große Wirklichkeit unseres Lebens geworden, dass wir nicht mehr im Unklaren sind, nicht mehr, hin und her schwanken, sondern dass wir eine große Klarheit finden durften durch dich, durch dein Rufen, durch dein Einladen, durch dein Werben, durch deine Freundlichkeit und Güte und Liebe. Wir haben es verstanden, wie gut du es mit uns meinst. Wir haben verstanden, wie lang du uns nachgegangen bist, bis wir endlich gesehen haben, wie du bist. Und dass wir dir Antwort gegeben haben und wollen dich umso mehr bitten für manch einen, der noch unklar ist, der noch unentschlossen ist, dass diese Frage endlich und eindeutig geklärt werden kann. Dass wir uns nicht mehr binden lassen von dem Faszinierenden dieser Welt und all dem, was da auf uns einströmt und was um uns ist, sondern dass wir uns vor allem faszinieren lassen von dir und von deinem Wort und von deiner Wahrheit und von der Ewigkeit, die du uns verheißen hast. Dass wir sehen und hören und verstehen, wie gut wir es haben bei dir und einladen, wo immer es möglich ist, damit es andere auch noch gut haben. Danke für dieses große Licht, das wir haben, schon in dieser Zeit. Danke, dass du der Herr bist und der König, der am Ende regieren wird. Und dass du auch das Lamm Gottes bist, das nicht nur befreit, sondern das schon alle Schuld auf sich genommen hat. Unsere Schuld liegt bei dir. Und wir dürfen frei, vernünftig und klar unseren Weg gehen bis zur Ewigkeit hin. Danke für dieses große Versprechen und diese große Gewissheit. Und wir danken dir, dass wir in deinem Namen auch gemeinsam beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.